Ja, besten Dank. Im nächsten Vortrag wird uns Judith Schicks vom GFZ etwas über Gashydrate noch erzählen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Gashydrate sind ja in mehreren Beiträgen heute schon erwähnt worden und ich möchte auf einige genannte Aspekte näher eingehen. Wir haben heute schon gelernt, dass es sich dabei um eisähnliche Feststoffe handelt und die aus Wasser und aus Gas bestehen, wobei die Wassermoleküle, wie in der schematischen Darstellung gezeigt, die Gasmoleküle in eine Art Käfig einschließen. Die Gashydrate in der Natur kommen meistens fein verteilt im Sediment vor, manchmal auch, wie Sie in der Abbildung ganz links sehen können, wie eine Art Vene, die sich durch das Sediment zieht, seltener aber in massiven Lagen. Voraussetzungen für die Gashydratbildung sind erhöhte Drücke, niedrige Temperaturen und es müssen natürlich ausreichende Mengen an Wasser und Gas, in der Natur ist es eben meistens Methan, vorhanden sein. Gashydrate können daher an allen passiven und aktiven Kontinentalrändern vorkommen. Sie können auch in den Randmeeren, also wie zum Beispiel im Schwarzen Meer oder im Mittelmeer, vorkommen. Wir haben heute schon gehört, dass sie in den Permafrostgebieten vorkommen, aber auch in tiefen Seen, wie zum Beispiel dem Baikalsee. Meistens ist es allerdings so, dass die Gashydrate nicht unbedingt direkt auf dem Meeresboden liegen, sondern wiederum durch eine Sedimentschicht oder mit einer Sedimentschicht bedeckt werden. Wenn man sich nun überlegt, wie viel Methan oder wie viel Kohlenstoff kann in Gashydraten gebunden sein, dann sieht man aus den Veröffentlichungen in der Vergangenheit, dass die Abschätzungen höchst unterschiedlich ausfallen. Ken Folden hat zum Beispiel 1993 behauptet oder kam zu dem Ergebnis, dass ungefähr 10.000 Gigatonnen Kohlenstoff in Gashydraten, in marinen Gashydraten gebunden sei. Milkoff reduzierte diesen Wert und kam zu dem Ergebnis, dass es nur 2.500 Gigatonnen Kohlenstoff seien, während Clauder und Sandler 2005 alle bisherigen Vorhersagen sozusagen sprengten und auf einen enormen Wert von fast 60.000 Gigatonnen Kohlenstoff, der in Gashydraten gebunden ist, kam. Im Vergleich dazu habe ich mal die Menge an Kohlenstoff, die in Erdöl, Erdgas und Kohle, also in den bekannten Reserven vorhanden sind, rot eingezeichnet. Wie kommt es nun dazu, dass diese Abschätzungen derartig stark variieren? Zum einen liegt das daran, dass man eigentlich nicht genau weiß, wie viel Gashydrat letztlich in den Porenräumen vorhanden ist. Wie gesagt, manchmal ist es fein verteilt, manchmal sind es Knöllchen oder manchmal sind es eben auch solche Venen. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass natürliche Gashydrate zwar überwiegend aus Methan bestehen oder Methan einschließen, aber hier können auch höhere Kohlenwasserstoffe eingeschlossen sein, wie zum Beispiel Ethan, Propan oder Butan oder auch andere Gase wie Kohlendioxid oder Schwefelwasserstoff. Dieser Einschluss dieser zusätzlichen Gase beeinflusst das Stabilitätsfeld der Gashydrate ganz enorm. In der hier dargestellten Grafik sehen Sie das Stabilitätsfeld des reinen Methanhydrats. Das ist abgegrenzt durch die dunkelblaue Kurve. Oberhalb dieser Kurve ist das Hydrat stabil. Wenn wir uns mal leuchtend rote Kurve ansehen, das ist die Stabilitätsgrenze für ein Hydrat, was neben Methan auch noch Propan enthält. Und da sehen Sie, dass sich das Stabilitätsfeld sehr deutlich verschiebt hin zu höheren Temperaturen oder niedrigeren Drücken. Das heißt also, dass wir solche Mischhydrate in ganz anderen Tiefen vorfinden können und dass diese Mischhydrate gegenüber einer globalen Erwärmung auch deutlich resistenter wären. Und hier kommen wir zu dem Punkt, also zu dem Titel sozusagen, den Wechselwirkungen zwischen den Gashydraten und der globalen Erwärmung. Wir haben es heute auch schon mal ein paar Mal angesprochen. Die Sorge ist, dass eine globale Erwärmung zu der Zersetzung der natürlichen Gashydrate führen könnte und dass diese aufgrund dieser Zersetzung Methan in die Atmosphäre freigesetzt werden könnte, was wiederum den Treibhauseffekt deutlich ankurbelt. Wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen wollen, müssen wir uns irgendwie mit Modellen behelfen. Hier gibt es Modelle von Reagan und Moridis, die mehrere Szenarien durchgespielt haben. Sie gingen in einem Fall davon aus, dass die Temperatur am Meeresboden um 1 Grad Celsius steigt oder um 3 Grad Celsius oder eben um 5 Grad Celsius. Was sie auch berücksichtigt haben und was eben auch sehr wichtig ist, ist, dass die globalen Methanhydratvorkommen eben nicht überall auf der Welt gleich sind, sondern dass wir regional bestimmte Bedingungen haben. Ich möchte Ihnen davon zwei Beispiele nur zeigen. In dem ersten Beispiel haben wir Hydratvorkommen ab einer Tiefe von 1000 Metern. Die Ausgangstemperatur beträgt dort 4 Grad Celsius. Und wir nehmen einen geothermischen Gradienten von 3,5 Grad pro 100 Meter an. In der Grafik sehen Sie nun, unser Meeresboden, also das Sediment, beginnt bei 1000 Metern Tiefe. Die blaue Kurve zeigt uns wiederum die Stabilitätsgrenze für das Methanhydrat an. Und die schwarze gestrichelte Linie zeigt uns den Verlauf der Temperatur im Sediment an. Rot eingezeichnet ist nun der Bereich oder die Zone, in der wir Gashydrate erwarten könnten. Hier in diesem Fall liegen sie zwischen 1000 und 1300 Metern. Wenn wir nun die Temperatur um 3 Grad erhöhen oder aber um 5 Grad erhöhen, verändert sich der Verlauf der Temperatur im Sediment. Für 3 Grad ist es mit der grünen Linie eingezeichnet, für 5 Grad mit der roten Linie. In jedem Fall können Sie aber erkennen, dass wir immer noch im Stabilitätsbereich der Gashydrate sind. Das heißt also, dass solche tiefen Gashydratvorkommen stabil bleiben, egal ob wir die Temperaturen um 1 Grad, 3 Grad und 5 Grad Celsius innerhalb der nächsten 100 Jahre erhöhen. Es gibt aber auch andere Beispiele, zum Beispiel Bedingungen, wie sie im Golf von Mexiko vorliegen. Hier können Hydratvorkommen ab einer Tiefe von 570 Metern angenommen werden. Wir haben eine Ausgangstemperatur von 6 Grad Celsius und einen geothermischen Gradienten von 2,8 Grad Celsius pro 100 Metern. Ansonsten ist alles gleich geblieben. Die blaue Kurve zeigt uns wieder die Stabilitätsgrenze des reinen Methanhydrats an. Und wir sehen, und die gestrichelte Linie, auch wieder den Temperaturverlauf im Sediment. Sie sehen aber schon, dass die Gashydratstabilitätszone hier deutlich geringer ausfällt und nur zwischen 570 und 650 Metern ist. Wenn wir nun hier die Temperatur erhöhen, dann landen wir schon bei einer Temperaturerhöhung von 1 Grad Celsius auf der Stabilitätsgrenze der Gashydrate. Das heißt also, diese Gashydrate würden sich auch schon bei dieser geringen Temperaturerhöhung anfangen zu zersetzen. Bei 3 Grad Celsius oder gar bei 5 Grad Celsius sind wir weit außerhalb des Stabilitätsfelds und auch natürlich würden sich diese Gashydrate dann zersetzen. Berechnet wurden die Werte von 1 Grad Celsius, würde das 44 Jahre brauchen, bei 3 Grad Celsius 22 Jahre, bei 5 Grad Celsius 20 Jahre. De facto hätten wir nach 100 Jahren kein Methanhydrat mehr. Aber wir wissen auch, dass im Golf von Mexiko neben den reinen Methanhydraten sehr wohl auch gemischte Hydrate vorliegen. Und wir haben ja jetzt eben gesehen, dass das Stabilitätsfeld der gemischten Hydrate deutlich verschoben ist. In dieser Grafik habe ich einmal die Stabilitätsgrenze eines gemischten Hydrates eingezeichnet, hier in grün. Und da sehen Sie, dass zum einen die Gashydratstabilitätszone deutlich mächtiger ist. Das heißt, wir hätten hier Gashydrat in dem Bereich von 570 bis 1070 Metern. Aber es ist auch so, dass diese Hydrate gegenüber einer Temperaturerhöhung von 1 Grad, 3 Grad und 5 Grad, dass diese Temperaturerhöhung keinen Effekt auf die Stabilität der Gashydrate hätten und dass diese gemischten Hydrate auch bei dieser hohen Temperaturerhöhung stabil blieben. Fassen wir also zusammen. Wir haben gesehen, dass die Gashydratstabilitätszone sehr abhängig ist von der Zusammensetzung der Gashydrate, dass eine Zersetzung der marinen Gashydrate aufgrund einer globalen Erwärmung je nach lokalen Bedingungen möglich ist, dass das aber über Jahre geht, also keine schlagartige Zersetzung, bei der sehr große Mengen Methan auf einmal freigesetzt werden, wahrscheinlich sind, dass kleinere Mengen an Methan, die freigesetzt werden, jedoch im Ozeanwasser gelöst werden könnten oder aber auch eben durch biologische Prozesse aufgefangen werden könnten, Dass es aber jedoch auch nicht klar ist, wie der langfristige Einfluss solcher möglicher Hydratzersetzungen, wie der langfristige Einfluss da ist. Also eine Freisetzung von Methan aus Gashydraten über mehrere Jahrhunderte könnte natürlich sehr wohl das Klima beeinflussen. Ich habe versucht, Ihnen den aktuellen Stand hier zu vermitteln, aber Sie sehen ja selber, da gibt es noch sehr viele offene Fragen. Ganz wichtig ist die Frage, wie viel Methan ist in Gashydraten global vorhanden, tatsächlich global vorhanden. Sie haben gesehen, wie sehr die Abschätzungen schwankten. Wie viel Methan davon lagert in gefährdeten Gashydratvorkommen und könnten in die Atmosphäre gelangen? Und wie schnell laufen solche Zersetzungsprozesse ab? Wir sehen also hier den Forschungsbedarf einerseits in der Grundlagenforschung, nämlich in der Bestimmung der thermodynamischen Eigenschaften natürlicher Gashydrate, der Bestimmung von Zersetzungs- und Bildungskinetiken, um eben diese Zersetzungsprozesse besser einschätzen zu können, und natürlich auch in dem Nachweis und in den Untersuchungen der natürlichen Gashydratvorkommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.